Cioè, che mondiamo se sei.
25. Sekunde.
Warte, das, wieso machen wir keinen Countdown an, Papa? Warte.
Das ist meine Familie. Wir feiern gerade Norus, also unser Neujahrsfest. Deswegen auch der Countdown.
Half, Chance, Do, Yeah!
Norus wird in vielen Kulturen und Regionen schon seit Jahrtausenden gefeiert. Unter anderem in Iran. Da kommen wir her. Mein Papa Murtaza.
Eidatun Mubarak.
Meine Mama Malihe.
Sale no khodaste bad.
Und meine jüngere Schwester Anahita.
So aufgeregt, ganz ehrlich.
Happy 1404. Der iranische Kalender startet nämlich im Jahr 622 nach Christus. Also mit der Auswanderung des Propheten Mohammed von Mekka nach Medina. Das Fest ist aber viel älter als der Islam und wird nach dem Sonnenkalender bestimmt. Der Jahreswechsel fällt deshalb immer auf den astronomischen Frühlingsanfang. Der ist dieses Jahr am 20. März um 10.01 Uhr und 30 Sekunden.
Komm, nimm nur eure Geschenke.
Machen wir danach Hafels?
Ja.
Um ehrlich zu sein, das ist mein Favorite Part. Geschenke. Und danach lesen wir immer Gedichte von Hafez. Die sollen unser kommendes Jahr vorhersagen. Hafez ist ein Dichter aus dem 14. Jahrhundert. Der ist total big in Iran, also jedes Kind könnte quasi im Schlaf seine Gedichte aufsagen.
Dar ahd padeshah khatabakhsh jormpush Hafez qarabekesh shod o mufti yalnush.
So kenne ich Norus, seit ich auf der Welt bin. So feiern wir jedes Jahr, daheim in Germersheim. Viele sagen ja, boah, schön, die Pfalz. Ich sag ja immer, Germersheim, das liegt im hässlichen Teil der Pfalz. Wir haben nämlich keine Weinberge und auch keinen Pfälzerwald. Dieses Jahr ist mein Freund Alex auch dabei. Ich dachte eigentlich zum ersten Mal. Er behauptet, er war schon mal dabei. Um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht dran erinnern.
Sag mal Norus Mubarak.
Norus Mubarak. Das heißt sowas wie frohes neues Jahr. Am Telefon war übrigens gerade meine Tante Golahe.
Sag Norus Mubarak.
Hallo.
Sag Norus Mubarak.
Was soll ich sagen?
Norus Mubarak. Doch, du musst.
An Norus werden nämlich auch immer alle Verwandten angerufen. Früher, also vor den ganzen WhatsApp-Calls und so, war das Telefonnetz an diesem Tag meistens komplett überlastet. Und man ist oft gar nicht erst durchgekommen. Ich find's auch ultra witzig, Alex hier ein bisschen aufzuziehen. Er kennt sowas halt nicht. Die Sprache, so eine enge Bindung zu der Familie. Er zieht mich aber auch manchmal auf und nennt mich Almanaida, weil ich so korrekt bin. Und wenn ich meinen deutschen Alex hier so zwischen den Datteln und dem Obst in unserem Wohnzimmer in Germersheim stehen sehe, wie er so unbeholfen ist und ihm das alles irgendwie zu viel ist...
Ich muss mal wieder auf meinen Laptop gucken.
Ach Alex, hey, du musst gleich nochmal runterkommen, ne?
Da wird mir plötzlich etwas richtig bewusst. Hier in unserem Wohnzimmer in Germersheim fühle ich mich richtig, richtig iranisch. Ich glaube, Neujahr ist so der einzige Tag, an dem ich mich wie eine echte Iranerin fühle. Hier zwischen meiner Familie und den großen beigen Ledersofas, dem Haftzinn und dem leckeren Essen auf dem Tisch. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich dieses Wohnzimmer hier verlasse und aus dem Haus in Germersheim rausgehe, dann bin ich, naja, eben wieder Almanaida, die Deutsche. Also dann fühle ich mich eher wie eine Deutsche. Ich kann mir vorstellen, dass es einigen aus der zweiten deutsch-iranischen Generation auch so geht. Und bisher war das total normal für mich. Ich habe das nie hinterfragt. Bis... bis vor 3 Jahren die größte feministische Protestwelle in der Geschichte der Islamischen Republik ausgebrochen ist. Danach hat sich vieles geändert. Für mich, für meine Mutter, für meine ganze Familie. Die Xinjiang Azadi-Proteste waren nicht nur die größte feministische Bewegung in Iran. Es war eine der größten feministischen Bewegungen weltweit. Ausgelöst wurde sie durch den Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini. Sie starb durch die Folgen der Gewalt, die ihr die sogenannte Sittenpolizei zugefügt hat. Ich habe sowas noch nie erlebt. Frauen auf der ganzen Welt haben sich die Haare abgeschnitten, sind aktiv geworden, waren wütend. Überall hingen Plakate mit dem Slogan Xinjiang Azadi, auf Deutsch Frau, Leben, Freiheit. Das haben auf Insta gefühlt alle geteilt. Ich auch, genauso wie meine Mutter. Und als ich gesehen habe, wie die ganze Welt auf den Tod von Jina Mahsa Amini reagiert hat, wie Deutschland reagiert hat, als ich gesehen habe, wie meine Mutter, die sonst um keinen Preis auffallen will, plötzlich auf die Straße gegangen ist. Leute, das hat mit mir was gemacht. Ich habe mich zum ersten Mal gefragt, müssen wir unser Iranischsein vielleicht doch nicht mehr an der Haustür ablegen? Aber dann, während ich hier an diesem Podcast arbeite und mich immer tiefer in die Geschichte der Proteste schmeiße, passiert mittendrin plötzlich das hier.
Israel hat in der Nacht rund 100 Ziele im Iran angegriffen, darunter auch Atomanlagen.
Krieg bricht aus. Auf einmal fühlt sich all das, wofür so viele Menschen auf die Straße gegangen sind, so unendlich weit weg an.
Wir haben ja gar keinen Kontakt gerade zu unserer Familie. Wir wissen gar nicht, wo die sind. Manche sind ja noch in Teheran, manche haben sie ja schon verlassen.
Aber es hat auch einiges geklärt. Und mich am Ende noch tiefer in die Geschichte von Iran und der Diaspora geworfen.
Und das bricht mir wirklich das Herz.
Aber jetzt erstmal ganz von vorn. Weil eigentlich will ich in diesem Podcast die Geschichte meiner Mutter erzählen. Und von ihrer ganz eigenen Revolution. Weil auch wenn wir nicht in Iran sind, hat das Land Einfluss auf uns. Als IranerInnen. Als Deutsche. Als Frauen. Mein Name ist Aida Amini. Und das ist Azizam, die Revolution meiner Mama. Episode 1. Ich will dich verstehen, Maman. Ihr erinnert euch sicher an diese Zeit.
Täglich Proteste, wie es sie seit Jahren im Iran nicht mehr gegeben hat. Überall im Land gehen die Menschen auf die Straße.
Es ist Herbst 2022 in Iran. In der Hauptstadt Teheran wird die iranische Kurdin Jina Mahsa Amini von der sogenannten Sittenpolizei gewaltsam verhaftet. Sie sagen, Jina hätte sich nicht ausreichend an die Kleiderordnung gehalten. Kurz darauf stirbt sie an den Verletzungen, die ihr in Polizeigewahrsam zugefügt wurden. Jina war gerade mal 22 Jahre alt. Sie war nicht die erste und auch nicht die letzte, die durch die extreme staatliche Gewalt in Iran ihr Leben verloren hat. Aber ihr Tod am 16. September 2022 bringt das Fass endgültig zum Überlaufen. Die Menschen in Iran haben genug. Sie gehen auf die Straße und protestieren. Es wird die größte revolutionäre Bewegung, die das Land seit Jahrzehnten erlebt hat.
Die Demonstrationen gehen weiter.
Diese Proteste haben wirklich eine neue Dimension angenommen.
Auf offener Straße, voller Wut gegen das verhasste Regime, das mit ungehemmter Gewalt reagiert.
Xinjiang Azadi, Women, Life, Freedom.
Der Slogan aus der kurdischen Freiheitsbewegung, Xinjiang Azadi, auf Deutsch, Frau, Leben, Freiheit wird weltweit zum Ausruf und Symbol dieser Proteste. San Zendegi Azadi, Woman, Life, Freedom. Die Welt verfolgt, was in Iran passiert. Und überall gehen Menschen auf die Straße und protestieren für die Freiheit der Frauen in Iran. Zum Beispiel in Brüssel, in Paris, in L.A. Allein hier in Deutschland protestieren mindestens 80.000 in Berlin.
In mehreren deutschen Städten gab es auch heute wieder Solidaritätskundgebungen für die Menschen im Iran. In Köln und Düsseldorf waren mehrere tausend Menschen angekündigt. In Mannheim fand eine Kundgebung statt mit dem Motto: Die Protestierenden im Iran sehen uns.
Was mich am meisten überrascht, ist, was die Proteste bei meiner Mutter Malihe ausgelöst haben. Sie hinterfragt seitdem die wichtigste Entscheidung ihres Lebens. Hätte sie Iran damals wirklich verlassen sollen? Sie, die damals gegangen ist, damit ihre Töchter in Freiheit aufwachsen können. In Azadi.
Du bist in Deutschland geboren. Dafür fühle ich mich auch so schuldig immer.
Sie fühlt sich schuldig. Das sagt meine Mama Anfang 2025 zu mir. Also ein paar Monate bevor Iran bombardiert wurde. Vielleicht denkt sie heute anders darüber. Aber dass diese Gefühle gerade in der Zeit nach den Protesten 2022 so stark waren, in einer Zeit, in der Frauen in Iran noch krasser unterdrückt wurden, das finde ich heftig. Wo wären meine Schwester und ich heute, wenn meine Mutter damals geblieben wäre? Im Gefängnis? Auf den Straßen? Wie wäre ich geworden? Es gibt viel zu besprechen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Du kannst auch das Mikro kurz verschieben. Ich sitze mit meiner Mutter im Studio in Baden-Baden.
Ich habe Angst.
Du musst keine Angst haben, Mama. Alles gut. Nicht aufgeregt sein.
Okay.
Ehrlich gesagt bin ich auch ziemlich nervös. Vielleicht war das auch eine dumme Idee, ins Studio zu gehen. Aber ich dachte, so ein offizielleres Setting hilft uns vielleicht ein bisschen, emotionale Distanz zu schaffen.
Okay.
Vielleicht hilft es auch vor allem mir, emotionale Distanz zu schaffen. Hinter dem Mikro hier im Studio fühle ich mich wohl. In meiner Rolle als Journalistin. Da kann ich neutral sein, objektiv, eher emotionslos. Und das kommt mir heute sehr gelegen. Weil die Fragen, die ich meiner Mutter heute stellen will, habe ich mich noch nie getraut zu stellen. Warum bin ich hier?
In Deutschland. Ja, weil deine Eltern haben so entschieden, nach Deutschland zu kommen und dann, du bist hier geboren. Du bist in Deutschland geboren. Ohne zu wissen, ohne zu eine Entscheidung zu treffen, bist du einfach hier geboren. Dafür fühle ich mich auch so schuldig immer.
Wieso?
Ja.
Wieso fühlst du dich schuldig?
Vielleicht ist es nicht richtig, dass du hier geboren bist.
Mhm.
Vielleicht weiß ich nicht, ob du... Vielleicht hast du auch was im Kopf. Vielleicht wolltest du auch mit deinen iranischen Eltern im Iran leben.
Nee. Ja, sorry. Aber jetzt, wo ich in Deutschland aufgewachsen bin, kann ich mir das gar nicht vorstellen, im heutigen Iran zu leben. Ich habe keine iranischen FreundInnen. Oder besser gesagt, ich bin eigentlich nur mit Deutschen befreundet. Mein Freund Alex ist ja auch deutsch. Der einzige Bezugspunkt mit Iran war eben immer nur meine Familie. Zu Hause. Hinter verschlossenen Türen.
Nicht in diese Iran, in andere Iran.
Nee.
Auch nicht.
Doch, ich glaube, in so einem anderen Iran, ja, wenn es so fancy cool ist. Aber ich glaube, das ist es halt nicht. Es gibt natürlich einen essentiellen Punkt, warum ich mir nicht vorstellen kann, in Iran zu leben. Und der ist Freiheit. Ich bin hier frei aufgewachsen. In Iran hätte ich diese Freiheit nicht gehabt.
Was bedeutet Freiheit für dich?
Allgemein? Überall? Oder?
Für dich selbst.
Freiheit ist für mich, wenn man sich einfach frei bewegen kann. Das ist Freiheit, wenn ich meine Meinung äußern kann, was in meinem Kopf ist. Keine Ahnung, wie ich mich anziehen muss. Das ist eine Art von Freiheit. Dass ich einfach mich anziehen, wie ich möchte, mache ich auch hier. Ein Jeans anziehen, ein T-Shirt und rausgehen. Zum Beispiel, das ist für mich Freiheit.
Bei uns zu Hause liegen richtig viele Fotoalben rum. Aus der Jugend meiner Mutter. Sie hat gerne fotografiert und ständig Fotoshootings gemacht. Mit sich selbst und mit ihren Freundinnen. Auf den Fotos tragen sie schon auch Jeans und T-Shirts. Eigentlich sehen sie genauso aus wie Teenies hier in Deutschland in den 80ern.
Da sind wieder die Bilder, unsere Bilder.
Als ich mir neulich mit meiner Mama und Anahita ein paar Fotos angeschaut habe, habe ich einfach mal das Mikro laufen lassen.
Ja, du hast so eine Adidas-Hose auf dem Bild.
Ja, das ist Adidas-Hose.
So eine Hose haben Anahita und ich uns ja letztens gekauft, gell?
Ja, aber das war, das ist Baumwolle. Eure ist mehr Polyester drin. Das war Baumwolle.
Aber es ist so eine blaue Adidas, so Trackhose.
Ja, so hellblaue mit diese drei Streifen an der Seite.
Aber stehst du im Flur?
Ja. Ja, im Flur. Das heißt, ich gehe so raus, aber in Wirklichkeit war nicht so. Wir haben so getan, dass wir auch solche Bilder haben, ohne Kopftuch und mit Bomberjacke ist es, dass wir auch so solche Bilder haben.
Also ihr habt so getan, als würdet ihr rausgehen, aber ihr seid wieder reingegangen.
Ja.
Wieso?
Ja, das wollten wir.
Klar, sie wollten wenigstens so tun, wenigstens auf den Fotos so aussehen, als wären sie ganz normale Teenies. Adidas-Hosen, Bomberjacken und nicht nur das.
Mal Sandra, Madonna.
Ja. Und Modern Talking auch.
Modern Talking sowieso. Haben wir gehört immer.
In ihrem Kinderzimmer hängen überall Bilder und Poster von Popstars. Dieter Bohlen und Thomas Anders mitten im Teenie-Zimmer in Teheran.
Mochtest du Thomas Anders mehr oder Dieter Bohlen?
Dieter Bohlen.
Wieso Dieter Bohlen?
Weiß ich nicht, der war cooler. Ich habe diese T-Shirt gehabt. Mit.
Das war Thomas Anders. Beide.
Beide.
Süß.
Hm, ja.
Das ist witzig. Und wo hattest du diese Poster?
Als Mamani nach Deutschland kam.
Mamani, das war meine Oma. Maman ist das persische Wort für Mama. Und Mamani ist quasi die Verniedlichung, also sowas wie Mami oder Mamilein. Und in Iran ein gängiges Wort für Oma.
Dann hat sie mir diese Bravo.
Nein!
Ja, ja, doch. Magazine mitgenommen immer, aber versteckt. Sie hat so richtig versteckt, weil die waren auch verboten. Damals, egal wer aus Ausland kam, die haben die ganze Koffer untersucht. Und die haben geguckt, was man dabei hat. Mhm. Aber Mamani hat die immer gut versteckt und sie hat immer so Bravos für mich mitgenommen. Und da drin waren auch diese Poster drin.
Das ist halt so das Ding mit IranerInnen. Obwohl es im Land viele Verbote gibt, heißt das noch lange nicht, dass sich alle daran halten. Als Kind und Jugendliche war ich oft in Iran, wie viele Migra-Kinder die ganzen Sommerferien über. Ich kenne das Land, die Leute, den Vibe. Es gibt Hauspartys mit Alkohol, der selbst gebraut oder unter der Hand gekauft wird. DJs legen auf, hinter verschlossenen Türen sind alle total fancy angezogen. Und Jugendlichen haben den gleichen Style wie überall anders halt auch. In Teheran haben eigentlich alle illegale Satellitenschüsseln auf den Dächern, um ausländisches Fernsehen zu schauen. Meine Tante hatte sogar RTL. Wo es keine Freiheit gibt, wird sich die Freiheit geschaffen, wann immer es geht. Die Generation meiner Mutter kannte es eine Zeit lang ja auch noch anders. Ihr Leben war ja nicht schon immer so eingeschränkt.
Skateboard. Ich habe Skateboard geliebt, ja.
Oha, was ein Skater-Girl. Hast du ein Foto vielleicht mit dem Skateboard?
Ja, habe ich.
Du hast ein Foto mit dem Skateboard? Ja, ach, ich. Geil. Ah, du warst so cool, Girl, dann mit dem Skateboard. Süß.
Ich habe zwei gehabt, die sind kaputt gegangen.
Mhm.
Dann meine dritte Skateboard.
Krass.
War sehr teuer.
Mhm. Das war mir gar nicht so klar, dass meine Mutter eine Skaterin war. Das will ich jetzt natürlich noch genauer wissen.
Und ich hatte Monate mein Geld, Taschengeld gespart, damit ich dieses Skateboard kaufen kann. Bin ich mit meinem Bruder in dieses Geschäft, Sportgeschäft gegangen und habe ich das gekauft. Und ich war so glücklich. Das war mein bestes Skateboard. Ja, war schnell einfach. Man könnte so einfach wenden.
Echt?
Ja. Das war cool, ja. Und dann, aber ich glaube, ein, zwei Jahre danach dürfte ich überhaupt nicht mit diesem Skateboard auf die Straße fahren. Dürften wir nicht als Mädchen.
1979. Als meine Mutter 10 Jahre alt ist, ändert sich ihr Leben und das Leben aller IranerInnen schlagartig.
Hier feiern Teheraner Autofahrer die Stunde Null, wie die Iraner diesen für sie ohne Frage historischen Moment nennen.
Vielleicht wird man später vom 16. Januar 1979 sogar als einem historischen Tag sprechen.
Die Revolution von 1979. Das Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben. Für viele IranerInnen, wenn nicht sogar für alle, ist das die eigentliche Zeitrechnung. Nicht 1404, 2025 oder whatever, sondern vor der Revolution und nach der Revolution. Enghelab, übersetzt Revolution, war einfach eins der ersten Wörter, die ich auf Farsi konnte. So krass hat sich Iran verändert, als Geistliche das Land übernommen haben. Plötzlich gibt es strenge Kleidungsvorschriften. Mädchen und Frauen müssen seitdem das umstrittene Kopftuch in der Öffentlichkeit tragen. Offiziell darf kein Alkohol getrunken werden und es herrscht eine Geschlechtertrennung in den öffentlichen Räumen. Es ist ein bisschen so, wie wenn hier die christliche CDU plötzlich, statt sich aufs Grundgesetz zu beziehen, das Land nach den Regeln des mittelalterlichen Kirchenrechts organisiert. Mit Bischöfen als oberster Staatsmacht und Gesetzen, die aus Bibelzitaten abgeleitet werden. Das wäre für uns alle eine ziemlich krasse Veränderung, oder? Das war es auch für die Menschen in Iran. Vor der Revolution sind Hippies mit ihren VW-Bussen auf dem sogenannten Hippie-Trail quer durch Iran gereist. Auch in Iran sind Frauen in Miniröcken rumgelaufen. In Teheran hat die Pop- und Psychedelic-Rock-Szene geboomt und die Königsfamilie war regelmäßig in der Klatschpresse vertreten. Ein bisschen wie die britische Royal Family heute. Kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen.
Wann war nochmal die Revolution? Wie alt warst du?
War ich 10, in der 5. Klasse. Wir durften nicht mehr Fahrrad fahren, nicht Volleyball spielen draußen, nicht skaten, gar nichts.
Und dann, wie war es für dich, dass du nicht mehr skaten durftest?
Ja, durften wir nicht. Da traurig.
Ich finde es immer wieder krass, wenn ich überlege, was meine Mutter alles erlebt hat. Mit 10 erstmal eine Revolution.
3 Monate haben wir auch keine Schule gehabt. Mhm. Alles zu. Mhm. Das war alles zu.
So wie bei uns Corona war? Das war ja so 3 Monate Stillstand.
Noch schlimmer. Mhm. Das war noch schlimmer. Es war auch im Winter. Wir haben kein Öl gehabt zum Heizungen und so. Lebensmittel würde auch ein bisschen knapp. Jeder hat was gehabt, aber es war nicht so wie vor Revolution.
Wie konnte es also zu so einem Umbruch kommen? Das lässt sich nicht einfach in einem Satz erklären. Ich fange mal von vorne an. Vor der Revolution ist Iran eine Monarchie. Das heißt, es gibt einen König, den Schah. Sein Name? Mohammad Reza Pahlavi. Aber der Schah ist nicht besonders beliebt und auch nicht besonders mächtig. Denn in den 50er Jahren gibt es in Iran eine Regierung, die die politische Macht hat. Und die hat einen Premierminister, Mohammad Mossadegh. Der ist beim Volk extrem beliebt, vor allem, weil er das Erdöl im Land verstaatlicht hat. Also die Öleinnahmen sollen nicht mehr an ausländische Firmen gehen, sondern dem iranischen Volk zugutekommen. Den Briten gefällt das aber überhaupt nicht. Denn die hatten vorher viel vom iranischen Ölgeschäft. Also startet der britische Geheimdienst MI6 1953 einen geheimen Coup. Mit der Hilfe der US-amerikanischen CIA. Ich weiß, das hört sich alles so an wie in einem James-Bond-Film. War aber genauso. Sie stürzen Mossadegh, die demokratisch gewählte Regierung, und verhelfen dem Schah wieder zu mehr Macht. Im Gegenzug bekommen sie wieder die Öleinnahmen. Ein ausländischer Putsch also und nicht etwa ein Wunsch der iranischen Bevölkerung. Obwohl das Land so reich ist, geht das iranische Volk jetzt wieder leer aus. Im Laufe der Zeit schränkt der Schah dann auch noch die Meinungsfreiheit immer stärker ein. Und sein Geheimdienst Savak geht brutal gegen Oppositionelle vor. Die Bevölkerung ist extrem unzufrieden. Und genau in dieser Zeit taucht er hier auf. Ayatollah Ruhollah Khomeini. Nicht zu verwechseln übrigens mit Ali Khamenei. Den kennt ihr bestimmt aus den News. Er ist aktuell der oberste Führer in Iran. Khamenei jetzt, Khomeini früher. Khomeini also gilt damals als der Gegenspieler vom Schah und vertritt vermeintlich die Interessen des Volkes. Er ist Teil der religiösen Opposition und ist dafür, Staat und Religion zu vermischen. Aus dem Exil heraus ruft er ab 1978 verstärkt dazu auf, den Schah zu stürzen.
Ruhollah Khomeini, sitting thousands of miles away in a Paris suburb.
Den iranischen Ayatollah Ruhollah Khomeini.
The 78-year-old Muslim religious leader Ruhollah Khomeini. His title is Ayatollah.
Im Januar desselben Jahres erscheint in einer staatlichen Zeitung ein Artikel, der Khomeini massiv beleidigt. Der Artikel ist wie ein Funke und bewegt genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich beabsichtigt hatte. Überall im Land gibt es Proteste gegen den Schah, die brutal niedergeschlagen werden.
Und nur um das mal klarzustellen, nicht nur religiöse Anhänger von Khomeini protestieren da, sondern auch Linke, KommunistInnen, Studierende, Kaufleute. Sie alle haben ein gemeinsames Ziel. Den Schah loswerden. Komme, was wolle.
Ich war auch so klein zu Hause neben meiner Mama, wie immer. Und sie hat zu einem Mädchen gesagt, warum macht ihr so? Was passt euch nicht? Wir haben alles. Warum macht ihr diese Demos und so? Das Mädchen hat gesagt, du verstehst überhaupt nicht. Du hast diese Bildung nicht. Schah nimmt unsere ganze Öl und verkauft für sich und für seine Familie. Der gibt dem Land nicht. Wir sind in Armut.
Und schließlich haben die Revolutionäre Erfolg. Im Januar 1979, also ein Jahr nach dem Artikel, muss der Schah aus Iran fliehen. Für immer. Und er hinterlässt ein Machtvakuum.
Teheran gleicht seit dem Abflug des Schahs einem Tollhaus. Den ganzen Nachmittag über ziehen Tausende von Menschen durch die Straßen Teherans. Sie sitzen auf den Dächern von Omnibussen, Lastwagen und auch Personenwagen. Khomeini-Bilder überall, wohin man blickt. An den Autos, auf Plakaten, auf Verkehrsschildern.
Nur zwei Wochen später landet Khomeini aus seinem Pariser Exil in Teheran. Der Empfang ist gigantisch. Millionen jubeln ihm zu. Die Hoffnung ist, dass er die ganzen verschiedenen Gruppen in einem neuen, freien, demokratischen Iran vereinen kann. Aber es wird relativ bald klar, Khomeini hat einen eigenen Plan. Und der heißt Islamische Republik. Er setzt eine neue Verfassung durch, in der der sogenannte oberste religiöse Führer das letzte Wort hat. Über alles. Und surprise, dieser Führer ist natürlich er selbst. Und wem jetzt ganz schön mulmig wird, hat recht. Oppositionelle, mit denen seine AnhängerInnen noch vor ein paar Monaten zusammen gegen den Schah protestiert hatten, werden verhaftet, gefoltert, erschossen oder ins Exil gezwungen. Die Pressefreiheit wird wieder eingeschränkt, Frauenrechte zurückgedreht, Andersdenkende verfolgt. Die Hoffnung vieler auf eine freie Demokratie wird im Keim erstickt.
Ich war nicht so kleines Kind, aber trotzdem, ich wusste nicht, was los ist.
Mhm. Aber du hast es nicht mitbekommen.
Nicht so ganz, nein. Weil wir haben auch in dieser Zeit unser Haus gewechselt. Wir sind in andere Viertel umgezogen, mit neuen Freunden und so. Für mich war alles interessant.
Wir sind in den frühen 80ern, nach der Revolution. Meine Mutter geht auf eine neue Schule und lernt dort drei Mädchen kennen. Moshgan, Roxana und Lale. Alle drei sind auch heute noch fester Bestandteil unseres Lebens. Für mich sowas wie Tanten. Deswegen nenne ich sie auch so. Khale. Das ist das Wort auf Farsi für Tante. Ich find's auch irgendwie süß.
War nicht so, dass wir so depressiv waren und so. Nein. Hat uns trotzdem alles Spaß gemacht. Unsere Teenie-Zeit. Ja, das war schön. Wir haben immer Musik gehört, getanzt.
oder unsere Stimme aufgenommen mit
auf Kassette.
Genau, auf Kassette mit Rekorder.
Sie nennen ihre Clique M-Duel-R, also M hoch 2, L und R, sowie die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen. Malihe, Moshgan, Lale und Roxana.
Das war unsere beste 3 Jahre in diesem Alter.
Wieso?
Wir waren halt zu viert und haben wir auch andere Freunde gehabt. Und die wollten immer in unsere Hand.
Gang.
Gang. Jeder hat uns eingeladen bei ihren Geburtstagen. Jeder wollte mit uns laufen.
Okay, also ihr wart so die Beliebten.
Nicht Beliebte, aber wir waren cool, so irgendwie.
Als Cool Kids haben M-Doll-R es mit den ganzen Regeln nicht so eng genommen. An ihrem ersten Schultag zum Beispiel in der weiterführenden Schule sollten alle Kinder in einer Parade bis zum Azadi Square laufen. Das war so eine Art Feier der Revolution.
Vielleicht sagen wir auch, was Azadi heißt, Freiheit.
Freiheit. Das heißt, damals
sind die Leute frei geworden.
Genau, von
Schah-Regime.
Von Schah-Regime. Haben die so gedacht. Dann, das war für uns
cool.
Cool. Sind wir allein? Sind wir mit Bus von der Schule bis dieser
Treffpunkt, bis zum Treffpunkt.
Ja, das ist das gute Wort. Treffpunkt, von da sind wir gelaufen, aber wir sind nicht bis Ende gegangen.
Im Getümmel der vielen Kinder setzen sich die vier ab. Die Cousine von Lales Papa wohnt da nämlich in der Nähe.
Sollen wir zu denen gehen? Haben wir gesagt, okay, gehen wir. Dann haben wir uns von anderer Gruppe getrennt, sind wir zu denen gegangen.
Die Cousine wundert sich natürlich, als da vor ihrer Tür plötzlich die 4 Mädchen stehen.
Sie sagt, was macht ihr hier? Warum seid ihr allein? Haben gesagt, wir sind mit Schule und so. Hat gesagt, okay. Sie hat uns Mittagessen gemacht, haben wir dort gegessen, bisschen geblieben und dann sind wir wieder mit Bus nach Hause gefahren.
Ist es nicht aufgefallen, dass ihr nicht da wart?
Nein, keiner hat gemerkt.
Wie meine Mutter schon gesagt hat, sie haben Späße gemacht, waren draufgängerisch, beliebt und eben cool. Aber währenddessen wird die Situation in Iran immer erdrückender. Und eines Tages holt auch M-Duel-R die Realität ein. Es ist Herbst 1984. Meine Mutter ist 16 Jahre alt. 3 der 4 Freundinnen bummeln wie so oft durch die Straßen. Meine Mutter, Cholle Moshgan und Cholle Roxana. Sie wollen Klamotten shoppen, wie alle Girls in dem Alter. Eigentlich eine ganz normale Alltagssituation. Aber wie schon gesagt, sobald du in Iran als junges Mädchen aus der Tür gehst, ist das seit der Revolution immer auch ein Risiko.
Unser Spaß war, dass wir Nachmittag halt durch diese Kreisel in Narmak spazieren waren. Aber langsam, das könnten wir auch nicht. Die haben alles so strenger gemacht. Strenger und strenger.
Trotzdem, so richtig an die Kleiderordnung halten sie sich nicht. Vor allem Cholle Moshgan ist ein bisschen die lockere von den Vieren. Ist sie heute noch.
Wir haben so enge Hose angehabt mit farbigen Schuhen, Kopftuch war nicht richtig.
Das mit dem Kopftuch ist ja so eine Sache. Die Mädchen müssen es halt tragen. Eigentlich sollen dabei auch alle Haare bedeckt sein. Aber wie man sich denken kann, nehmen auch das viele Iranerinnen nicht ganz so genau. An diesem Tag haben die 3 sich das Kopftuch nur locker um den Kopf gewickelt. Also vorne und unten hängen ein paar Haare raus.
Da waren wir vor einem Geschäft gestanden. Am Schaufenster haben wir die Klamotten geguckt und die Pullis.
Genau in dem Moment bemerkt meine Mutter ein Auto, das hinter ihnen zum Stehen kommt.
Da habe ich gesagt, bitte euch nicht drehen, macht eure Kopftücher richtig. Komm mit, der Auto ist hinter uns gestanden, einfach auf der Hauptstraße.
Komite, also die sogenannte Sittenpolizei. Aus dem Auto steigen 4 Frauen aus und kommen auf sie zu.
Auf einmal sind die 4 Frauen rausgekommen, zu uns einfach,
zu dieser Boutique. Die mit Chador, die waren auch so junge Mädels wie wir.
Chador ist das bodenlange, schwarze Tuch, das den ganzen Körper bedeckt. In Iran ein Sinnbild für die Ultrareligiösen.
Und schnell, ich habe meine Kopftuch so richtig gemacht und die waren neben uns. Mhm. Was macht ihr hier? Ja, warum sieht ihr so aus? Ja, wo wollt ihr hin? Nein, jetzt kommt ihr mit uns. Oh Gott.
Moshkan und Roxana kriegen es nicht mehr rechtzeitig hin, ihre Kopftücher zu richten und werden sofort von den vier Frauen mitgenommen. Meine Mutter bleibt allein zurück.
Was soll ich machen jetzt? Wie soll ich deren Eltern sagen? Wo sind die beide?
Meine Mutter weiß gar nicht, was sie machen soll. Sie muss jetzt Moshkans und Roxanas Eltern die Nachricht überbringen. Eure Töchter wurden verhaftet und ich weiß nicht, wo sie hingebracht wurden.
Habe ich so viel geweint und hatte ich Angst, was passiert mit beiden?
Zum Glück löst sich die Sache relativ schnell auf. Moshkans Bruder erkundigt sich und darf die beiden von der Polizeiwache abholen. Aber nicht, bevor ihnen alles Unsittliche abgenommen wurde.
Moshkans Mama damals ist aus USA gekommen. Sie hat so Geldbeutel für Moshkan gebracht. Das war mit Bild von Michael Jackson drauf. Mhm. Die haben das von ihr weggenommen. Sie hat so Armband gehabt, so mit rosa, pink. Wie jetzt, was ihr habt. Mhm. Macht ihr euch fertig.
Also Telasuch-Armbänder.
So was Ähnliches, aber so in rosa, in pink, knallige Farbe. Die Sache haben wir von ihr weggenommen.
Auch die Armbänder?
Ja, die haben alles von denen weggenommen.
Armbänder verstehe ich gar nicht.
Ja, ihr dürft sowas nicht draußen tragen, das ist halt für zu Hause.
Das normale Teenie-Leben wurde ihnen von der sogenannten Sittenpolizei buchstäblich aus den Händen gerissen. Ab da ist für die Clique nichts mehr wie vorher.
Das war schon schlimm. Deswegen sind wir auch nicht gerne rausgegangen.
Das wird meine Mutter im Laufe unserer Gespräche noch öfter sagen. Sie wollte nicht mehr so gerne rausgehen. Draußen. Das hieß kritische Augen. Das hieß Kontrolle.
Aber ich sag mal so, du warst ja ein richtiges Draußenkind, sag ich mal. Das, was ich nicht war, weil ich war oft zu Hause. Ja. Wie war es für dich, als du dann gemerkt hast, oh nee, du darfst das nicht mehr?
Ich habe viel Angst gehabt. Richtig Angst, ängstlich war ich. Ich habe immer Angst gehabt, verhaftet zu werden. Ich habe versucht, immer mein Kopftuch richtig zu tragen. Ich habe immer Angst gehabt. Weil immer wurde erzählt, die Leute, die verhaftet werden, was passiert mit denen im Gefängnis oder so. Deswegen habe ich immer Angst gehabt.
Du hast dich an alle Regeln immer gehalten?
Ich habe mich dran gehalten, ja.
Eigentlich wollte ich durch die Studiosituation ja ein bisschen emotionale Distanz schaffen. Aber je länger wir hier sitzen, desto mehr spüre ich ein Gefühl der Beklemmung, das über den Studiotisch zu mir rüberschwappt. Dieses Gefühl ist nichts Neues für mich. Wann immer meine Eltern von Iran sprechen oder mit Storys von Verwandten, die noch dort sind, kommen, schwingt dieses Gefühl mit. So eine leichte Anxiety, die immer da ist. Aber dieses Gefühl ist nicht das Einzige, was ich gerade aus unserem Gespräch mitnehme, sondern auch ganz schön viele Fragezeichen. Ich meine, jetzt habe ich die ganzen Geschichten über ihre Kindheit und Jugend gehört und jetzt frage ich mich, warum fühlt sich meine Mutter bitte schuldig, Iran verlassen zu haben? Und warum bereut sie es vielleicht sogar? Meine Schwester und ich, wir hatten es hier in Deutschland doch wahrscheinlich viel besser als dort, oder? Und gleichzeitig merke ich, wie ich diese Zerrissenheit von meiner Mutter immer mehr verstehen will und auch verstehen kann. Auch mein Gefühl zu Iran verändert sich seit den Protesten immer stärker. Dafür gibt es neben Protesten aber noch andere Gründe. Ich fühle mich immer weiter weg von Deutschland, weil in den letzten Jahren hat sich hier echt viel verändert. Und das ist noch untertrieben.
Noch nie war die Zahl rechtsextremer Straftaten so hoch. Die Täter oft sehr jung und gewaltbereit.
Alle zusammen!
Man hat so Angst vor diesem Rechtsruck und er normalisiert es. Also Friedrich Merz normalisiert ein Stück weit die AfD, in denen er mit ihnen paktiert. Und das macht Leuten halt Angst.
Und dann ist ja noch das hier passiert.
Short time ago, the US military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace.
In Iran bricht plötzlich Krieg aus. Hunderte unschuldige Menschen sterben. Und auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sendet eine klare Botschaft.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht, für uns alle.
Plötzlich kickt nochmal ein ganz neues Level an Zerrissenheit rein. Wie gesagt, schon von klein auf habe ich mich deutsch gefühlt. Aber seit die AfD in Umfragen immer mal wieder die stärkste Partei ist, seit unser Bundeskanzler von Drecksarbeit spricht, seit die Kämpfe der Frauen in Iran plötzlich in Vergessenheit geraten, seitdem frage ich mich immer mehr, gehöre ich wirklich hierher? Ganz ehrlich, ich bin gerade einfach so lost. Ich habe irgendwie eine richtige Identitätskrise. Und je mehr ich für diesen Podcast mit meiner Mutter spreche, desto stärker wird meine Krise. Und nicht nur meine.
Ich habe mich gehasst in der Zeit von Mahsa Amini.
Wir sehen nach nichts aus, wir sind einfach identitätslose Kinder, es ist so.
Die haben auch die Videos gezeigt.
Wollen wir aufhören, Ivan?
Ja, Alexander. Du sagst doch zu mir manchmal, ich bin Alman, Ida. Weißt du, wieso das problematisch ist?
Als diese Jugendliche bei der Mahsa Amini-Bewegung, das haben wir alles gesehen. Also so mutig konnten wir auch damals sein. Sollten wir sein.
Uns geht es einfach nur darum, zu wissen, ob es denen gut geht, weil wir wissen gar nicht, wo die sind.
Das war Folge 1 von 6 von Azizam. Die Revolution meiner Mama. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt's gern weiter und abonniert ihn auf eurer Lieblingsplattform. So verpasst ihr keine neuen Episoden. Die nächste gibt's direkt schon jetzt.
Azizam, die Revolution meiner Mama, ist ein Podcast vom SWR und Funk. Produziert von ACB Stories. Host bin ich, Aida Amini, Redakteurin beim SWR. Redaktion und Story Development, Denna Sarin, Viola Funk, Lisa Tuttlis und ich, Aida Amini. Producer, Lisa Tuttlis und Denna Sarin. Executive Producer, Viola Funk und Dina Rothenberg. Fact-Checking und Sensitivity Read, Amina Aziz. Unterstützung in Redaktion und Produktion, Isabel Wob. Artwork, Chioma Lisa Michelle Otakagu und Neda Rajabi. Original Music von Madani mit Dank an Piers Recordings. Musik und Sound von Dennis Hürter, Gesang von Denna Sarin und Gitarre von Hakan Halatsch. Redaktion SWR, Karin Feltes und Michael Lehmann. Redaktion Funk, Helen Schulte. In diesem Podcast wurden einige Namen zum Schutz der betroffenen Personen geändert. Newsclips von ABC News, Arte, Associated Press, CBS, SWR und ZDF.